Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, es ist total krass, aber wir nehmen wieder Schwester Lästern auf. Herzlich willkommen zu Schwester Lästern, dem Podcast von Stefanie Ferch und Viviane Wilde. Skibitzki heißt sie mittlerweile. Ne? Und das ist der Podcast, wo so viel gelästert wird. Auch so, wie es der Titel sagt. Vielleicht, Steffi, was meinst du? Vielleicht kommen jetzt neue Leute hinzu, braucht man eine kleine Gebrauchsanweisung, so eine Packungsbeilage.
Hau mal raus, ich glaube, es macht Sinn.
Dieser Podcast dient der Lästerei. Lästern ist, sagen wir mal, keine Tätigkeit oder keine kognitive Tätigkeit, die wahnsinnig viel, intellektuellen Background bedarf. Nun, wir sind weder gut informiert zu den Themen, noch besonders neutral. Ja, also es ist jetzt nichts. Also Lästern wird nicht olympisch. Ja, es ist einfach keine Leistung. Aber für uns ist es einfach unfassbar angenehm, das zu tun. Ich habe gelernt, das nennt man
abzuladen.
Einfach mal Comic Relief nennt man das. Habe ich gelernt. Nur ganz wichtig dabei. Ja, wenn wir das tun, wir meinen das ja nie böse. Ne? Wir sind vielleicht manchmal ein bisschen ätzend. Wir loben aber auch viel, muss man auch sagen. Wenn wir Sachen gut finden, dann halten wir nicht zurück mit der Begeisterung. Aber genauso sagen wir das auch, wenn wir Sachen ein wenig eigentümlich finden. Thematisch bewegen wir uns in dem ganzen Feld Marketing, Social Media, Internets im Großen und Ganzen. Es wird dir wahrscheinlich keinen Ratgeber für Mütter geben. Es ist auch kein True Crime Podcast.
Nee, auch wenn und das, was wir sagen, nicht despektierlich gemeint ist, sind wir kein True Crime Podcast. Wie mein ehemaliger Chef es so schön formulierte: Ja, Steffi, du bist eine Person, bei einem EKG hättest du schon diverse Ausschläge.
Und ohne das, was zu tun.
Ich glaube, das trifft es bei uns. Ne? Also wir sind jetzt nicht so die Flatliner.
Absolut. Im wahren Leben sind wir seriöse Beraterinnen. Uns zeichnet allerdings auch aus, dass wir, sagen wir mal, mit unserer Diplomatie nicht so richtig Jod sind. Also wir sind nicht besonders diplomatisch. Wir sind zu unseren Kunden sehr ehrlich. Weil wir auch glauben, dass das der einzige Weg ist, wie man eine Verbesserung hinbekommt. Gerade wenn man ein zeitlich begrenztes Projektgeschäft hat, haben wir nicht so viel Zeit, um euch allen den Bauch hier zu streicheln.
Und ne? Es hat sich auch nicht bewährt, würde ich mal fast sagen. Also es hat sich ganz im Gegenteil bewährt, auch möglichst ehrlich zu sein, weil dann trennt sich halt sehr früh die Spreu vom Weizen.
Richtig. So, ein kleiner thematischer Vorblick zu dieser Folge. Wir reden über 20 Jahre Facebook. Wir reden über Karneval. Wir reden über, ja, darüber, dass LinkedIn auf LSB ist. Das werden wir dann nochmal ausführen. Und über Kamuschka, eine Influencerin. Vielleicht kennt man die ja. Aber wir gehen so von den großen, gefälligen Themen ins kleine, spezielle. Und wir nehmen euch einfach mal mit. Bleibt doch dran.
Sehr schönes Intro. Also ich muss sagen,
ich finde das auch.
Das war wirklich, also es war auch nur 3 Minuten. 3:20, Respekt dafür.
Also die uns schon länger folgen. Wir haben ja eine sehr kleine, feine Community. Ich fand das auch ganz großartig, als wir so lange weg waren, wurde zwischendurch immer wieder gefragt, wieso macht ihr denn nicht mehr und nehmt doch mal wieder auf. Und das fanden wir wirklich ganz toll. Und wir sind auch zu dem Schluss gekommen, wir werden den Podcast ein klein wenig überarbeiten. Nicht nur so brandingmäßig, vielleicht auch so vom Konzept. Wir gucken mal. Also, aber die Schwesterlästern sind wieder unterwegs.
Lass uns auch nicht zu viel versprechen.
Vielleicht wird auch nur die Hintergrundfarbe von dem Coverbild anders.
Die Fallhöhe, ne? Denk dran, die Fallhöhe.
Entschuldigung, ich wollte die Erwartungshaltung nicht zu hoch setzen.
Ja,
wollen wir anfangen?
So, genau, Karneval steht vor der Türe. Am nächsten Donnerstag ist es soweit. Weiberfastnacht ist am Start. Und wir leben ja, oder wir dürfen uns ja glücklich schätzen, in der Karnevalshochburg im Epizentrum des Karnevals zu leben, nämlich in Köln. So. Und wir haben uns ja mal vorgenommen, diese Thematik Karneval ein wenig mal anders zu beleuchten. Vielleicht mal ein bisschen einen Vorausblick zu geben, was die Menschen denn hier in Köln zu erwarten haben. Vielleicht ja auch die von außerhalb kommen, zum Beispiel aus Düsseldorf oder Mainz. Also vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du leider Gottes aus Versehen im Fernseher eine Büttenredner dir angeschaut hast aus einer anderen Stadt? Hast du das schon mal gemacht? Musstest du das schon mal körperlich ertragen?
Ja, ich musste das schon mal körperlich ertragen. Da war ich noch relativ klein Und meine Großmutter liebte es, Meins bleibt Meins, wie es singt und lacht, im Fernsehgerät zu schauen. Und das habe ich dann auch sehr gerne geguckt, weil ich habe gerne mir die Kostüme angeguckt und die Tänzerinnen. Ich habe nichts verstanden, weder akustisch noch vom Sinn her, weil der Karneval in Mainz und in Hessen ist ja, ach so, ist ja Rheinland-Pfalz. Jedenfalls, ja, komm, also wirklich.
War das nicht Bayern?
Ja, so viel darf es jetzt auch nicht von mir erwarten. Nein, aber es ist ja sehr politisch. Ist ein bisschen anders als der Kölner Karneval. Warum reden wir aber hier in dieser Folge über Karneval? Zum einen, im Beratergeschäft ist es nun mal so, wir haben ja nicht nur Kunden aus Köln, wir haben ja Kunden aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Für die ist es teilweise sehr, sehr schwer zu verstehen, warum wir zwischen Karnevalsdonnerstag, also Weiberfastnacht und Aschermittwoch so gut wie nicht zu erreichen sind. Wir arbeiten da nicht. Hier in Köln haben auch Kitas und Schulen geschlossen. Das ist ein lokaler Feiertag, eine lokale Feierwoche.
Feierwoche.
Richtig. Und da sind wir halt einfach, sagen wir mal, wie in so verschiedenen Zeitzonen. Das ist, als würdest du mit San Francisco korrespondieren. Einfach ja, völlig unterschiedliche Welten in dem Moment. Und man kann leider, das muss ich jetzt so sagen, auch wenn man von Beratern wirklich viel erwarten kann, man kann aber in dieser Woche, in dieser Zeit nicht erwarten, irgendwelche Deliveries von seinem Berater zu bekommen oder ihn überhaupt an die Strippe zu kriegen.
Und wenn, dann müsste man mal das Zeitfenster eruieren, ne? Also wenn man mal überlegt, morgens wird es schwierig, weil dann verkraftet man ja noch den Tag davor. Ja. Das heißt, das kannst du schon mal lassen. So, und dann so ab 13 Uhr muss man sich ja auch wieder fertig machen.
Bist ja in der Vorbereitung.
Bist du in der Vorbereitung. Ne? Also man darf ja eh nicht unterschätzen, man hat jetzt die letzten Wochen ja schon wirklich Stunden bis Tage damit verbracht, die Kostüme zu kreieren, Heißklebepistole sei Dank, ja, so. Und das heißt, dann gilt es, 2,5 Stunden sich vorzubereiten. Währenddessen ist man auch nicht erreichbar, weil man hat schon einen gewissen Promillestand.
Und man muss sich ja auch eine Grundlage schaffen. Also
man muss sich eine Grundlage schaffen, genau. Also das heißt, auch schwierig. Danach ist man erstmal weg. Das heißt, es bleibt halt wirklich auch faktisch sehr wenig Zeit.
Das ist für uns eine wahnsinnig anstrengende Zeit.
Ja, fordernd.
Ja, auf allen Ebenen sind wir wirklich gefordert als Berater. Da muss man auch einfach mal ein Stück weit Mitgefühl haben an der Stelle. Ja.
Mindestens Verständnis. Aber also wenn kein Mitgefühl, Verständnis.
Ja, und dann von außen bekommen wir dann häufig die Frage, ja, was habt ihr da immer mit eurem Karneval? Ja, so gerade so Hamburg, Ostwestfalen, die Bayern, die können das so ein bisschen nachvollziehen.
Ja.
Aber auch der ganze Osten Deutschlands, die gucken einen an, gerade so Berliner, die sagen, ist denn mit euch? Geht's noch? Und man muss, glaube ich, einfach verstehen, gerade im Business-Kontext, also Karneval ist für uns eine Woche OMR in Köln. Ja, und das jeden Abend, auf jeder Party, jeder Sitzung und dann natürlich am Rosenmontagszug steht man am Wegesrand und die Business-Partner, die laufen im Zug mit. Ja, und dann muss man die begrüßen, Strüsscher.
Eigentlich, ne? Man kann sich so merken, man ersetze Oli P. durch Casala.
Richtig.
Ja, das ist eigentlich so in a nutshell.
Casala kennt man, glaube ich, in Deutschland nicht. Querbeat kennt man vielleicht eher in Deutschland.
De Höhner.
De Höhner, Brings.
De Räuber.
Und wie sie nicht alle heißen. Und ich möchte ich war ja selber nie beim OMR-Festival. Ich habe ja meine Gründe dafür, warum ich da nicht hingehe. Ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass es gar nicht meine Zielgruppe ist, die ich da antreffe. Zerro.
Aber, vielleicht weißt du es noch nicht, da du ja dann nicht so in der OMR-Bubble unterwegs bist.
Ich bin in gar keiner Bubble. Ich habe ein Kind wieder seit 12 Monaten. Also ein neues.
Neues. Dieses Jahr kommt Kim Kardashian.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Also, das wäre vielleicht schon ein Grund, dahin zu gehen. Oder auch gerade nicht. Vielleicht aber eine kleine Anekdote dazu. Ich bin eine durchaus, wie soll ich mal sagen, impulsive, temperamentvolle Autofahrerin.
Nein, und überhaupt gar nicht.
Und gestern habe ich mich dann gewagt, ein Auto zu überholen, das in der 50er-Zone 27 gefahren ist und fuhr dran vorbei, machte meinen Kermit-Blick, ja, das heißt, schaute wirklich latent angesäuert in das Auto rein.
So seitlich, den Kopf verdreht.
So seitlich, richtig. Und dann saß da ein kostümiertes Zebra drin, geschminkt. was ich wahnsinnig aufgeregt hat. Und das war halt so schön, weil ich wollte eigentlich jetzt richtig losledern, ne? Und ich habe wirklich alleine im Auto sitzend schallend gelacht, weil da einfach dieses Zebra sich massiv aufregen
ich
war.
Ich finde, das ist auch etwas, das muss man einfach mal erlebt haben. Also ja, ne, ab dem 11.11. ist ja bei uns eh immer Ausnahmezustand. Da ist immer irgendwo eine Karnevalsveranstaltung. Natürlich nicht in der Taktung wie in der Karnevalswoche selber, aber da feiert der Kölner ja schon Karneval. Das heißt, ab dem 11.11. bis Aschermittwoch wird einem immer wieder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto, im Straßenbild generell eine verkleidete Person begegnen. Und es findet auch niemand eigenartig. Und ich finde, das ist auch etwas, das muss man einfach mal erlebt haben. Deswegen habe ich gerade eine wahnsinnig tolle Geschäftsidee, Stefanie, ja, die ich jetzt hier gerne mit dir besprechen möchte. Ich möchte gerne eine Retreat-Woche machen zum Kölner Karneval, um Fremden von außerhalb, die geschäftlich aber interessiert sind, in Köln Geschäftskontakte zu knüpfen, das ganze Prinzip des Karnevals näher zu bringen. Mit exklusiven Sitzplätzen am Rosenmontagszug. Prinzengarde-Sitzung, rote Funkensitzung, blaue Funkensitzung, Stunksitzung, nicht vergesse. Das würde ich zum Beispiel anbieten. Und natürlich lachende Köln-Arena. Und ich glaube, danach ist für jeden klar, der von außerhalb kommt, mit Karneval erstmal nichts anfangen konnte bis dato, warum das so wichtig ist. Und so viel mehr wert als jede Marketing-Festival-Löse.
Ich glaube, da fehlt dir ein bisschen die Distanz zu dir selbst.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn du dieses Programm durchziehst, dann gibt es zwei Wege. Entweder du hast danach den Hardcore-Fan, der schon bei Immobilien-Scout an der Butze in Köln guckt. Ja. Ne? Oder
einen Geschäftspartner verloren.
Oder du hast einen Geschäftspartner verloren, ne? Wirklich. Also die zwei Optionen gibt es deswegen. Ich möchte deine Business-Idee wirklich nicht kaputt machen, aber ich habe da Zweifel.
Okay, das finde ich schade. Ich möchte einfach nur noch mal an dieser Stelle betonen, weil ich glaube, viele glauben, Kölner Karneval, die verwechseln das so mit den Bildern vom Straßenkarneval, wo es teilweise sehr wild zugeht, wo einfach nur kostümierte, besoffene Jugendliche und junge Erwachsene übereinander herfallen, über sich drüber fallen und irgendwie gar nicht mehr klarkommen. Das ist ja kein Karneval. Das ist ja Quatsch. Da kannst du auch ins Berg eingehen, glaube ich. Aber das ist nicht das, was hier passiert, sondern man darf überhaupt nicht unterschätzen, was insbesondere auf den ganzen Sitzungen an den Tischen, auch wenn das von außen aussieht wie, ja, lecker schunkeln und wie der Kölner sagt, Süffele und Müffele, also trinken und essen und vor allem trinken, dass da nicht wahnsinnig viel bei rumkommt. Es werden aber relativ viele Geschäfte gemacht auf diesen Sitzungen. Es werden ganz viele neue Verbindungen hergestellt und das ist nicht zu unterschätzen, was da passiert. Also geschäftlich ist das für einen Kölner Unternehmer oder einen rheinländischen Unternehmer, ist der Kölner Karneval sehr wichtig.
Ja, und selbst wenn man jetzt mal das Geschäftliche außen vor lässt, ist es einfach eine schöne Zick, unbekümmert, schunkele. Also wir können ja mal vielleicht so ein paar Wörter nennen, die vielleicht Nicht-Kölner nicht kennen.
Ja.
Wie zum Beispiel der Bügel.
Der Bügel, sagen's.
AK, die Tasche, in die man dann die Kamelle packt. Ne?
Und was sind zum die Beispiel. Kamelle?
Und die Kamelle sind die Bonbons, Süßigkeiten, Orangen, Äpfelchen.
Große Toffifee-Packungen, deren Ecken man ins Gesicht geschleudert bekommt.
Richtig. Also ich muss sagen, wer am Rosenmontagszug Ende nicht eine Riesenbeule im Gesicht hat, der hat definitiv irgendwas nicht richtig gemacht. Ja, das kann man, glaube ich, schon mal so festhalten. Aber auch irgendwelche Kuscheltierchen, ne?
Richtig.
So, noch alles im Bügel.
Schöne weitere Begrifflichkeit ist Hetz und Seel. Gut für Herz und Seele. Karneval ist wirklich Balsam für die Seele. Ganz
das
schön.
Das ist echt so, ja. Und
danach bist du wirklich wieder reaktiviert. Ich weiß,
geheilt.
Kennst du das neue Hobby der Eliten? Longevity.
Ja, das natürlich kenne ich.
Also
das.
Ich glaube, dass Karneval ein nicht geringer Bestandteil sein sollte in diesem ganzen Longevity-Konzept. Ja, es geht ja darum, möglichst lange zu leben und das möglichst gesund und mit einer hohen Lebensqualität. Ich finde Karneval als Longevity- oder Biohacking-Konzept ganz wichtig.
Ja, das Lustige ist ja, es macht einen eigentlich körperlich 30 Jahre älter innerhalb von einer Woche, aber man profitiert halt mental so stark von dieser
jung.
Zeit.
Ja,
ja, das Hetz.
Also,
das Hetz.
Äußerlich Hetz. Ist schon anspruchsvoll. Man sieht es dir an, wenn du so eine Karnevalswoche täglich absolviert hast, da dein Programm hattest, aber du bist danach einfach erfüllt. Und ich bin der Meinung, wenn das Herz jung bleibt, dann folgt der Körper.
einfach schön gesagt. Um mal auch ein Wort reinzuwerfen, Strüssje.
Ach, das Sträußchen, das Blumensträußchen, das man gegen ein kleines Küsschen, damals gegen ein kleines Küsschen,
jetzt kommt
hat.
Me Too.
Jetzt eine Armlänge Abstand. Richtig, jetzt küsst man, jetzt bützt man nicht mehr. Wieder ein Begriff. Nein, richtig? Nein, das tut man nicht. Ne, das,
nein.
Pfui.
Ja, machen wir nicht. Aufhören. Was mir aber übrigens bezüglich der kölschen Sprache immer wieder in den Kopf kommt, wir können ja bis zu Punkt X zumindest Kölsch Kalle, ne? Mhm. So. Aber ich frage mich immer, die Generation, die nach uns oder Generationen nennen, die nach uns kommen, ob sich das irgendwann nicht so verliert. Und das fände ich eigentlich so schade. Ich meine, ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt in meinem Alltag die ganze Zeit platt spricht. Mhm. Ne? Aber nichtsdestotrotz hat das ja was mit dem Kulturgut irgendwie zu tun. Ja. Und ich finde es auch schön, dass ich das von meinen Großeltern gelernt habe. Aber ich frage mich dann immer, ob das nicht bei jemandem, der jetzt 10 ist, ob die das noch können. Ne?
Ja, da kommt es wirklich auf das familiäre Umfeld an. Sprache schafft ja Realität und Identität. Gut, wenn das sich hier
alles... schon wieder so was Intellektuelles gesagt.
Hör mal, ja, ich bin selber ganz überrascht von mir. Wollen wir lieber wieder über was anderes reden? Weil ich komme mir sonst komisch vor.
Ja, ist auch befremdlich.
Facebook?
Ja, gehen wir jetzt doch mal zu Facebook.
20 Jahre. Stefanie, 20 Jahre gibt es jetzt Facebook. Gut, bei uns in Deutschland, ich meine, die 20 sind bezogen.
Nur 3 Jahre, aber macht ja nichts.
Die 20 Jahre sind bezogen auf den Initial Release in the USA, not in Germany. Aber ich bin seit mittlerweile, warte mal, wann bin ich mit zum Facebook gekommen? Ich meine, ich war da 20, 21? Auch schon eine ganze Weile.
Dann war ich circa 3. Ja, es kann gut hinkommen.
Oh, so frech. Ja, gut. Da hat sich jetzt ja auch nicht so viel dran geändert an deinem geistigen Zustand seitdem.
Richtig.
Ja, Facebook.
Ich bin Kind geblieben. Ist eine Kunst.
Ja, Longevity. Hashtag Longevity. Du bist jung geblieben. Facebook gibt es jetzt 20 Jahre. Einen Großteil davon sind wir beide auch mit dabei gewesen. Und wir haben uns im Vorfeld zu dem Podcast so ein bisschen darüber unterhalten, wie wir damals diese Plattform genutzt haben und wie wir sie jetzt nutzen. Facebook ist ja immer noch ein wahnsinnig großes Netzwerk. Immer noch eine riesengroße Plattform. Die Nutzergruppe, klar, der demografische Wandel macht auch nicht vor einem sozialen Netzwerk halt. Die werden da alle älter. Oh Wunder. Ich finde, sie ist so ein bisschen wie das Betriebssystem der sozialen Netzwerke geworden. Also man ist bei Facebook, auch wenn man da nichts mehr macht. Wir haben aber früher
Karteileiche.
Ja, genau. Wir haben aber früher Facebook wirklich ganz anders genutzt. Wir kamen ja aus der StudiVZ-Ära, wo man sich und seinen Humor und seine ganze Persönlichkeit über das Dazugehören zu bestimmten Gruppen definiert hat, die lustige Namen hatten. Das gab es dann richtig. Bei Facebook leider nicht mehr. Aber was wir gemacht haben, wir haben alle unsere Urlaubsbilder von unserer Digitalkamera oder dann kam ja auch irgendwann das iPhone von unserer Camera Roll, unbearbeitet, ungefiltert, hochgeladen.
Ja, irgendwann kam dann schon ein Filter dazu, wenn ich mich so an meinen Stream-Feed
ja, als Instagram
erinnere.
Kam.
Ja, und dann vor allen Dingen aber auch richtig abgespaced, also bis zur Unkenntlichkeit verfremdet. Ja, so. Das muss man ja mal an der Stelle sagen. Aber das mit den Gruppen stimmt. In welchen warst du so? Fällt dir denn noch einer ein? Wie hieß das nochmal mit, ich renne allem hinterher, aber nicht der KVB oder irgendwie sowas? Ja. Da gab es doch auch eine
Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Solche Gruppen gab es. Also es ist richtig dumm, richtig bescheuerter Humor. Aber wir haben es halt so gefeiert. Oh, ich würde so gern mal so eine Sammlung von StudiVZ
ich auch.
Haben.
Wo ich auch, man hatte ja dann, das ist ja das eigentlich Lustige, das Gefühl, wenn jemand anderes in auch eben so einer Gruppe drin ist, in der man auch drin ist, man hätte eine wahnsinnig große inhaltliche Schnittstelle.
Ja,
ne?
Seelenverwandt, fast.
Ja, seelenverwandt.
Ja. Aber ja.
Das ist, also, nein, das ist schon bedenklich.
Aber ich fand auch dann sehr interessant, wie schnell der Wechsel von StudiVZ, ich meine, das war dann einfach irgendwann zu Facebook dann gelungen ist. Man war ja dann nirgendwo mehr anders. Und man hat sich ja wirklich in den Kommentaren ergossen, seitenlange Texte geschrieben in die Kommentare. Man hat da ja wirklich miteinander diskutiert, was man heute eher bei LinkedIn macht. Wir kommen ja gleich zu LinkedIn. Da verbringen die Menschen ja auch extrem viel Zeit. Aber früher habe ich diese Zeit bei Facebook verbracht und dann ja auch im beruflichen Kontext und durfte für große Corporates, so wie du ja auch, wir haben ja auch eine Zeit lang zusammengearbeitet und in einem sauerstoffarmen Raum gemeinsam gesessen, in einem sehr kleinen und für einen großen Mobilfunk.
Das erklärt auch einiges heutzutage, muss man sagen. Ne?
Ja, stimmt. Für einen großen Mobilfunkanbieter Social Media Posts gepostet, als man das einfach so gemacht hat. Ja, keine Ahnung von nichts. Irgendwann kamen dann die...
Och, das möchte ich jetzt nicht sagen.
Nein, wir hatten natürlich schon Ahnung, aber wir haben durchaus auch mal einen Facebook-Post direkt auf der Seite gepostet. Weißt du, was ich meine? Angelegt. Da das Bild hochgeladen und nicht im, jetzt heißt es, was heißt es denn jetzt?
Business Manager.
Ja, hieß der damals auch Business Manager? Nee.
Ich weiß nicht, aber ich habe es immer direkt auf der Seite gepostet.
Ja, das war aber so das Niveau.
Das Heftige fand ich, wenn man sich mal so erinnert, weil bei mir ging das Spiel dann nachher noch mit L'Oreal weiter. Und wenn man sich mal so überlegt, wie man damals Social Media Management gemacht hat, dann war das ja wirklich so. Man hat sich dann so überlegt, was passiert gerade so in der Welt und was können wir da Lustiges draus machen, damit wir das zu einem Post machen können, der dann organisch, das ging damals ja noch, bei Facebook durch die Decke geht. Und das war wirklich, also es fällt mir schwer, ein Ereignis zu finden, was damit vergleichbar ist mit dieser Serotoninausschüttung und Dopaminausschüttung, die man bekommt, wenn ein Facebook-Post organisch durch die Decke gegangen ist.
Das war damals noch möglich. Ja, das war der. Richtig. Also wir haben ja Content kuratiert, haben wir damals gesagt.
Richtig.
Und geguckt, wo kann man sich, wo gibt es da einen Markenfit, einen Brandfit und wo kann man sich da draufsetzen und seine eigene Interpretation oder Variante rausmachen. Und das war damals, also das war gar nicht on Vogue, sondern ich möchte meinen, wir waren relativ früh damit, als wir unsere Kunden betreut haben. Und dann wurde das Ganze ein bisschen professioneller, dann haben wir Posts, Achtung, amplifiziert. Ja, die wurden erst organisch gepostet, natürlich angelegt, im Business Manager getimt, wann er online geht. Und dann im Nachgang mit der Mediaagentur zusammen wurden da 5 € draufgepackt. 5 D-Mark.
Richtig.
Und dann ist
und für die 5 D-Mark konntest du immerhin gefühlt 1 Million Leute erreichen.
Richtig.
Auch das hat sich geändert über die Zeit.
Hast du mal Community Management gemacht?
Ja, meine Gute, das haben wir sogar zusammen gemacht. Allerdings wir zwei nur 2 Tage, weil, wie ja am Anfang schon von dir gesagt, ist Diplomatie nicht unsere Stärke.
Nein.
Und wir haben das auch recht schnell gemerkt.
Genau.
Und auch andere haben das recht schnell gemerkt.
Wir hatten diese ganzen Sprachregelungen und Makros abgelegt in diesem, wie heißt das nochmal, Zendesk? In diesem Programm damals.
Ja, Piep, ein Tool.
Ja. Genau, Piep, in diesem Tool, in diesem Community Management Service Tool. Und da waren diese Makros und Sprachregelungen abgelegt, wenn das Netz mal wieder grottig war. Und ich glaube, an dem Punkt, als ich irgendwem mehr oder weniger undiplomatisch auf seine drölfte Beschwerde unter einem Posting geantwortet hatte, antwortete ein Freund von diesem Kommentator: Luca, ich glaube, die steht auf dich. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe.
Und er sollte Recht behalten.
Ja, richtig. Heute sind wir verheiratet. Nein. Aber war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, also ganz ehrlich, bei mir stirbt hier stündlich nicht nur eine Gehirnzelle ab, sondern direkt 2. Ich möchte das nicht mehr machen.
Es zählt nicht zu unseren Stärken, das kann ich, glaube ich, guten Gewissens so sagen, uns mit Menschen zu beschäftigen, die unserer Meinung nach nicht unseren Intellekt haben. Das ist, es tut uns körperlich weh und wir werden dann auch durchaus manchmal gemein.
Ja, wobei wir sind ja schon, also wir können ja wahnsinnig gut intellektuelle Unbeschwertheit simulieren.
Ja, wir sind durchaus flexibel im Niveau, was uns übrigens an Karneval auch wieder sehr hilft.
Ja.
Aber ab so einer gewissen Grenze, würde ich sagen, sind wir nicht die beste Besetzung für den Posten des Community Managers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den größten Respekt vor Menschen, die innerlich wie tot sind, wenn sie Community Management machen und sich einfach von ihren Emotionen komplett abschotten können. Ich kann das nicht. Ich habe aber wirklich die größte Bewunderung für Menschen, die das
Ich finde das vor allem ganz großartig, wenn es Community Manager gibt, die dann wirklich im Sinne der Marke geil antworten. Ja. Ne? Also gerade wenn es um so Haltungsthemen gibt, wenn es in der Comment Section rassistisch wird, diskriminierend wird. Da sind, also ich meine, teilweise tummeln sich da auch wirklich Kretin und Pletin, das muss man einfach mal so sagen. Die Leute kommentieren ja vor allem, wenn etwas nicht gut ist am Produkt, im
Richtig,
Service,
das ist ganz wichtig.
In der Qualität. Dann so. Oder es ist der Wahnsinnshammer. Damals zu unserer Zeit waren es immer die Postings von Sixt. Wenn die wieder etwas aufgegriffen hatten und dann feiern es die Leute. Aber in den meisten Fällen ist es ja nichts Gutes, was unter den Postings steht.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt, um das vielleicht auch mal zeitlich so ein bisschen einzuordnen, als wir damals in diesem Raum mit wenig Luft
das
saßen.
Das war 2013 bis 2015.
Ja, und ein Post davon war, als WhatsApp Teil von Meta wurde.
Also Teil von
danach,
Facebook.
Da hieß es noch nicht Meta, genau. Daran erinnere ich mich noch. Das war, glaube ich, so zumindest in meinen letzten Wochen. Mhm. Das nur, um das so mal ein bisschen einzuordnen. Das heißt, es ist schon ein bisschen zurück.
Die Diskussion war auch damals, dass man sich dann von Facebook, von WhatsApp an abmelden müsste. Ja, genau. Also das war die Riesendiskussion. Wir müssen
haben
jetzt
ja auch
alle
viele gemacht.
Weg, aber die sind auch alle wiedergekommen, ne?
Ja, natürlich.
Alle weg von WhatsApp, alle gehen zu, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, das ist ja ein Schweizer Unternehmen, glaube ich, Threema.
Ah ja, stimmt.
Das war nämlich damals das einzige end-to-end verschlüsselte Chat-Messenger-Programm.
Hat sich auch bewährt, da sind heute noch 200 Leute.
Mir hat letztens so eine entfernte...
Aber die haben eine gute Community.
Ja, eine entfernte Verwandte eine SMS geschrieben und gesagt, Viviane, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, was ich auch wirklich sehr lieb fand. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder im Austausch stünden vermehrt. Wir sind bei Threema oder Threema. Komm doch auch dahin. Und dann habe ich gar nicht geantwortet.
Und wie ist es da so? Ich hätte einfach mal geantwortet, wie ist es da so?
Ich war ja mal
mit sich alleine im Dialog ist.
Ich habe mich ja von dieser Panik damals anstecken lassen. Ich habe zwar WhatsApp nicht gelöscht, aber ich wollte gucken, wie dieses andere Chatprogramm funktioniert. Und es waren ja wirklich vermehrt Leute dann dort. Aber das hat sich halt überhaupt nicht gehalten, nachdem natürlich auch WhatsApp die End-to-End-Verschlüsselung eingeführt hat. Aber jetzt ist Facebook ja nicht mehr Facebook, sondern Meta. Ein Wahnsinnskonzern. Es kam Instagram dazu, es kam WhatsApp dazu, es kam Threads nicht dazu, aber wurde entwickelt. Und es ist durchaus eine interessante Diskussion entstanden, war damals schon der Fall, jetzt noch viel mehr um die Marktmacht von Meta, um die Monopolistenstellung.
Es ist sehr politisch geworden, würde ich fast sagen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und auch überhaupt, Facebook hat ja auch eins etabliert und das ist der Like-Button.
Ja,
ja, den gab es ja so vorher nicht. Wahnsinn. Das ist für uns jetzt alle so völlig normal, obwohl ja mittlerweile schon wieder fast lustig, weil Instagram ja eigentlich schon wieder davon ein bisschen weg möchte und nicht mehr anzeigt, wie viele diesen komischen Like-Button da geklickt haben. Nichtsdestotrotz, das kommt uns, glaube ich, immer alles als so No-Brainer vor, ne, dass es das gibt, aber das hat eigentlich erst Meta oder Facebook damals erst etabliert.
Das ist eine absolute Revolution gewesen. Du, mit diesem Like hast du ja alles gesagt. Ja. Das gefällt mir. Ich finde dich toll. Also Zustimmung, das war ja Kommunikation. Der Like-Button war in der Auswertung, in der Analyse von Posts.
Der heilige Gral.
Er war mehr wert als Kommentare. Und irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, so mit Analysten zusammen. Ah nee, das ist so ein Dreiklang aus Interaction und Influence und also ne, die Kommentare. Plötzlich war das Teilen viel mehr wert. Also irgendwann hat ja auch die Plattform dazugelernt, wie sie verschiedene Interaktionen zu bewerten hat oder zu gewichten hat und wurde irgendwie abhängig, wie erfolgreich ein Post ist und wie vielen Leuten er gezeigt wird. Aber das ist jetzt sehr technisch an dieser Stelle.
Ja, wir driften ab, ne? Wir wollten ja auch nicht zu viel reingehen.
Nein,
von unserem
lass uns Internet. Noch über ein anderes Netzwerk sprechen. Ich habe ja schon am Anfang angedeutet, LinkedIn ist auf LSB.
Richtig.
Wortspiel. So, LSB steht für Lara Sophie Botur oder Botur. Botur?
Da fragst du die Falsche. Irgendwie sowas.
Die erste deutsche Vollzeit-Corporate-Influencerin arbeitet bei Deloitte oder wurde bei Deloitte eingestellt zu diesem Zwecke und kam in aller Munde. Und ich muss sagen, ich kannte sie vorher nicht. Und mir wurden ihre Inhalte auf LinkedIn auch nicht angezeigt. Das ist auch übrigens ein zentraler Streitpunkt in der ganzen Geschichte, die wir jetzt kurz erzählen.
In der Causa.
Kam in aller Munde, zum einen, nachdem sie in einem NTV-Artikel genannt wurde, im NTV-Podcast war, eben halt, weil sie die erste deutsche Vollzeit-Corporate-Influencerin war, aber als T3N, ein, sagen wir mal, Branchenmagazin für Digital, Techies und so, als der Autor und mehrere Rechercheure Zweifel an der Authentizität und Validität ihrer Reichweite und ihres Engagement aussprachen. Das hat dann, wie das immer so ist, auf LinkedIn sehr, sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Es wurde ihr unter anderem nicht unterstellt, aber es wurde vermutet oder die These aufgestellt.
Auch schon unterstellt.
Dass das Engagement, das sie unter ihren Postings hat, nicht organisch herbeigeführt wurde, sondern dass da mit Pots oder Bots gearbeitet wurde. Eine Zeit lang stand auch die These im Raum, allerdings nicht in dem initialen Artikel, dass sie sich Follower gekauft hätte. Das war dann irgendwie so die weitergesponnene Interpretation, die dann auf LinkedIn plötzlich rumgeisterte. Nichtsdestotrotz war dann eben halt der Grund und Boden bereitet für viele hitzige Debatten und viele tendenziöse Postings.
Richtig, und dem ist ja ein bisschen was vorausgegangen, weil das kam ja auch dadurch auf das ganze Thema, da die besagte Person ja zur Top Voice in Tech 2023 gekürt genau. wurde, wie übrigens ja auch noch einige andere, ne? Also irgendwie hat sich LinkedIn ja von seinem ursprünglichen Konzept, was diese Top Voices angeht, verabschiedet und hat das jetzt irgendwie ausgeweitet, wenn man das so nennen kann. Naja, und da wurden halt unterschiedliche Personen eben zum Top Voice benannt, und da kam ja schon, jetzt mal losgelöst auch von dieser Person, die Vermutung auf, da sind aber einige dabei, bei denen man sich nicht so ganz sicher ist, ob das alles mit richtigen Dingen zu tun hat oder ja. Und in dem Kontext kam das Thema ja dann überhaupt erst so richtig auf ja. und wurde dann auf diese Person projiziert, so würde ich es mal nennen.
Ja, das, ja. Genau, also man hat sich quasi ihr Profil angeguckt und an verschiedenen Punkten Thesen aufgestellt, Vermutungen aufgestellt, was da passiert sein könnte, weil man davon ausgeht, dass diese hohe Reichweite, also sie hat 200.000 Follower, beziehungsweise 199.999, ja, mit Zahlen ist nicht so mein Ding, weiß ich
nicht.
Also, ne, und das ist halt gedeckelt, mehr kannst du gar nicht haben. Und aufgefallen ist wohl, dass so gut wie jeder Post, insbesondere die zu den Tech-Themen, jedes Mal viral ging. Also eine krasse Reichweite, ein sehr hohes Engagement, eine wahnsinnige Anzahl.
Und die Followerschaft.
Genau.
Ich glaube, die hat innerhalb von irgendwie 2 Wochen hat sie 10.000 neue Follower oder sowas dazu gewonnen.
Ja, genau, korrekt. Also es war ein starker Anstieg der Followerschaft, wahnsinniges Engagement unter den Postings. Und das hat einfach ein paar Personen stutzig gemacht, sodass sie sich das genauer angeguckt haben. Darüber wurde dann ein Artikel veröffentlicht, und der hat dann halt eben dazu geführt, dass LinkedIn ein bisschen implodiert ist. Wie das halt immer so ist bei solchen Sachen. Unser Thema ist gar nicht so wahnsinnig der Fall an sich, sondern Steffi und mir ist dann aufgefallen, die Art und Weise, wie darüber diskutiert wurde und wird. Also das Thema ist
eben
nicht runtergekocht mittlerweile, aber immer noch sehr on vogue. Und wir haben einfach so ein paar Punkte festgestellt, was uns daran gar nicht schmeckt.
Nee, also vielleicht einmal der Korrektur halber, es sind 4 Wochen, innerhalb von 4 Wochen. Ne? Man möchte ja nur die richtigen Daten und Fakten hier nennen, wenn wir uns schon vorher nicht vorbereiten. Ja, ich glaube, das, was uns beide ja auch da an der Stelle ein Stück weit stört oder zumindest aufgefallen ist, das folgt ja, wie du gesagt hast, losgelöst auch von diesem Fall, immer demselben Empörungsmuster. Ne? Also es ist ja immer so, das Thema taucht irgendwo auf, und dann würde ich mal fast sagen, innerhalb der nächsten 24 Stunden ergeben sich so Lager.
Ja.
Ne? Es gibt dann einmal jetzt in dem Fall das Lager, das die Person in Schutz nimmt und sagt, hey, hört mal bitte auf, Leute ständig an den Pranger zu stellen, ohne dass da irgendwas bewiesen ist oder ohne dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise illegal wäre. Dann gibt's die hauen direkt voll rein und sagen, hey, das geht halt gar nicht, was die Alte da verzappt, auch in einer besonderen Tonalität, so würde ich es mal nennen. Dann gibt's die versuchen da einigermaßen objektiv irgendwie dran zu gehen und sich vielleicht mal die Daten und Fakten anzuschauen. Aber es lassen sich eigentlich immer recht schnell so Lager definieren. Und ich finde, das macht's halt so anstrengend, weil es ja leider Gottes zum einen auch wieder so einen Bubble-Effekt hat. Das heißt, die Leute, die sich in der einen Bubble oder in dem einen Lager befinden, die unterstützen sich dann und lieben sich für immer. Aber es findet ja fast kein gesunder Austausch von Argumenten zwischen diesen Lagern statt. Und das, finde ich, macht es halt wahnsinnig anstrengend.
Absolut. Ich muss da auch der Vollständigkeit halber sagen, also ich kenne 2 der Rechercheure, die an dem Artikel mitgearbeitet haben, schon echt lang und mag die beide auch. Gar nicht, weil ich die persönlich so wahnsinnig, wahnsinnig eng kenne, sondern einfach, weil ich die immer sehr über all die Jahre für ihre Arbeit geschätzt habe. Weil die immer sehr professionell, sehr sachlich, immer sehr an der Thematik nah dran argumentiert haben und ihre Arbeit gemacht haben. Und das Narrativ lief ja nicht nur gegen Laura Sophie Boutour, sondern lief ja auch dann gegen die Rechercheure. Und ich habe dann gesagt, das geht nicht. Also sie haben ja nichts Böses, Verbotenes gemacht. Ich kannte Lara Sophie Boutour vorher gar nicht. Die wurde mir ja nie ausgespielt in meinem Feed, deswegen konnte ich für sie auch gar kein Lager ergreifen. Ich habe dann nur irgendwann gemerkt, okay, das läuft in so eine Richtung, da wurden die Rechercheure dann beleidigt, denen wurde Missgunst vorgeworfen, Neid, irgendwann fiel das Wort Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung, und dann dachte ich schon, also da ist dann immer bei mir der Punkt, dann schalte ich irgendwie innerlich ab.
Bei einem, das ist auch die gesündeste Art, damit umzugehen.
Also dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, wie kann man das jetzt schon wieder schaffen, aus so einer Diskussion, wo nun mal halt eine Frau beteiligt ist, direkt daraus zu schließen, dass sie in der Kritik steht, weil sie eine Frau ist. Und das hat mich wahnsinnig gestört in der Debatte, und dann habe ich mich auch irgendwie innerlich distanziert, weil ich dachte, okay, kann ich jetzt nicht.
Nee, und ich, was mich da auch irgendwie immer triggert, es gibt so einen Moment bei derartigen Szenarien, dann nutzen die Leute das Thema ja eigentlich nur für die eigene Reichweite. Ja. Ne, das heißt, dann wird ja eigentlich nur draufgesprungen, damit man da irgendwie auch von profitiert. Und das ist auch immer so bäh. Also das ist, es ist so ein bisschen, man kann das so vergleichen, um nochmal aus unserem stinkenden Raum damals zu sprechen. Wenn man so Echtzeitthemen hatte, ne, dann gibt es einmal die Unternehmen, die sind die ersten, die reingehen, die profitieren am meisten von dem Ganzen, ja, vom Buzz. So, und dann gibt es die brauchen nochmal so 36 Stunden, ne, wollen aber auch ein Stück vom Kuchen abhaben und gehen dann drauf, und das ist dann eher so ein bisschen bäh.
Ja, das ist halt, also dieses so ein bisschen Trendsurfing, was wir beide ja nicht so
mögen. Ja, genau. So, und das tritt, ob das jetzt B2C oder B2B ist, ist ja dem Trend egal, ne? Und dem Algorithmus auch. Und das, finde ich, hat halt auch so ein ekliges Geschmäckle.
Ja, also wirklich, ich mochte nicht, wie die Tonalität in den Postings dann zu einem gewissen Zeitpunkt wurde. Ich finde das auch immer problematisch, wenn dann die eine Seite die betroffene Person blind verteidigt, wobei ich den Punkt absolut verstehe, und ich glaube, das ist wirklich alles andere als schön. Ich glaube, der Lara Sophie Boutour, der wird es wahrscheinlich nicht besonders gut gehen. Ich glaube nicht, dass er das am Arsch vorbeigeht, wenn du so im Mittelpunkt einer Diskussion stehst und dir solche Vorwürfe gemacht werden, wobei mir wäre es lieber gewesen, wenn man der Leute diese Vorwürfe gemacht hätte.
Ja, hatte man ja auch ein Stück weit. Ja. Ne? Also die Leute hat es ja auch gemeldet, aber nichtsdestotrotz geht es halt im Endeffekt immer gegen die Person. Und was ich schon auch finde, da gibt es ja auch genug andere Beispiele aus der Vergangenheit, dieses Aufschwingen zum Richter. Ja. Ne? Also so, ich denke mir mal, wer bist du? Also man kann ja sagen, so, keine Ahnung, hört sich jetzt erstmal auf den ersten Blick schwierig an, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht. Aber die tun ja alle so, als wird ihnen nur noch fehlen, dass sie sich irgendwie als Richter kleiden und rechts und links von sich Schöffen setzen haben.
Ja. Also die Diskussion
ist halt schwieriges
um die
Ding.
Sache an sich, beziehungsweise die Sache an sich, die hat ja durchaus, sagen wir mal, Problempotenzial. Ich finde das schwierig, wenn das so ist, dass man sich irgendwelche Bots, Pots, was auch immer kauft, um Engagement hochzudrehen. Da frage ich mich halt auch immer, sollte was da dran sein und sollte das so stattgefunden haben? Was war dann die Anreizstruktur des Arbeitgebers? Weil es wurde auch immer wieder betont, sie ist eine einfache Angestellte, sie arbeitet weisungsgebunden. Das greift ja so ein bisschen vor, so selbst wenn da was passiert sein sollte, dann hat sie das Wenn überhaupt nur auf Anweisung gemacht. Wie verkackt muss dann bitte eine Anreizstruktur beim Arbeitgeber sein, dass man sich im Zweifel, betone ich jetzt, dazu benötigt fühlt, zu solchen, sagen wir mal, Mitteln zu greifen. Ich würde die noch nicht mal als unlauter bezeichnen, sondern ich finde es einfach nicht besonders schlau, sowas zu machen, weil es kommt halt am Ende immer raus. Das wäre für mich eigentlich noch mal eher ein zentralerer Punkt der Diskussion, weil es hat sich ja jetzt eh schon jeder seine Meinung gemacht. Aber was ich noch sagen möchte, was man wirklich schön oder was man gut aus dieser ganzen Diskussion, die dann um das Thema stattgefunden hat, lernen kann, ist, wie schön es ist, Freunde zu haben. Wie schön es ist, Menschen zu haben, die für einen einstehen. Egal, ob jetzt klar ist, ob man was falsch gemacht hat oder ob man derjenige war, der darauf hingewiesen hat, weil das wird mit Sicherheit für diejenigen, die den Artikel verfasst haben, jetzt auch keine angenehme Situation sein, die wurden auch verteufelt. Aber wie großartig das ist, und dafür feiere ich auch die sozialen Medien, wenn dann Leute hingehen und sich vor sich stellen. Ne, eine Seite und für die andere Seite, dann kommt es natürlich immer so ein bisschen auf die Tonalität an. Aber das dann zu sehen und auch öffentlich einzustehen für die Leute, die man unterstützt, ist eine großartige Sache.
Ja, und damit ja auch Gefahr zu laufen, dass man selbst gecancelt wird. Genau. Ne, also ich glaube, das ist ja das, was viele dann vielleicht im Zweifel auch davon abhält. Und umso größer ist dann, glaube ich, auch die Hemmung, sich mittlerweile vor jemanden zu stellen, was total schade ist, finde ich. Aber das ist definitiv so, ne? Weil auch hier, auch das ist ja passiert und die Personen haben dann einfach auch gut Kritik geerntet, jetzt mal losgelöst davon, ob berechtigt oder nicht und ob da Tonalität die richtige war oder nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so manchmal denke ich mir, boah, das ist doch scheißegal. Also manchmal denke ich mir, das ist so ein kleines Thema. Es so.
Interessiert niemanden außerhalb der Bubble.
Es zielt doch wirklich aus, ja.
Es findet also nur auf LinkedIn statt.
Das muss ich auch sagen. Null. Es findet nur auf LinkedIn statt. Und dann wird wieder eine Hysterie irgendwie da ausgeschafft. Finde ich auch alles ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist einfach auch so ein Zeichen dafür, ne? Man dreht sich sehr um sich selbst grundsätzlich. Extrem. Also bei LinkedIn, es hat hier das der gleiche Effekt, den hast du auch auf ganz vielen anderen sozialen Plattformen. Da denkst du irgendwie, das ist jetzt das größte Thema aller Zeiten. Ja. Manchmal schwappt es so ein bisschen rüber in die Bild-Zeitung. Aber auch da, ja. Ich meine, come on. Also ja, die Sau, die wird 3 Tage durchs Dorf getrieben, dann kommt eine neue. Und so funktioniert das Internet.
An das finde ich eigentlich immer das Schlimme, weil wie gesagt, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, aber das sind halt trotzdem Menschen.
Natürlich. Ne?
Und ich glaube, das auch halt mal irgendwie auf der Uhr zu haben, dass da eine Person hintersteht, die gerade wirklich ein Stück weit durch die Hölle geht, ne? Sollte man vielleicht auch nicht vergessen, so, was das mit den Personen dahinter macht. Weil das ist ja auch so, wir sind ja auf der einen Seite in so einer Empörgesellschaft und auf der anderen Seite haben wir ja für jeden Bums wahnsinniges Mitleid, ne? Und wollen immer, dass es jedem gut geht. Ja. So. Das passt für mich an der Stelle auch nur bedingt zusammen, weil, wie gesagt, jetzt in dem Fall die Lara-Sophie Bouture, aber wie gesagt, gab es ja auch in der Vergangenheit ganz viele andere Fälle, die gehen dann, glaube ich, wirklich durch die Hölle in den paar Tagen und dann interessiert das ja plötzlich gar niemanden mehr, nee. Ne, wie es denen geht. Und da so ein bisschen Funken Empathie würde, glaube ich, dem einen oder anderen auch ganz gut stehen.
Ich denke, das ist so die Fluchseite der sozialen Medien, ne? Also ja, das, was, auf jeden Fall. Was die an großartiger Kommunikation zwischen Menschen möglich macht, über den ganzen Globus, hat aber auch so in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, vielleicht so eine Empathieentwöhnung stattgefunden. Du hast halt dieses sogenannte Interface, du hast eine Tastatur und Bildschirm, du bist ja gar nicht bei den Leuten, du schreibst denen und auch mit Klarnamen, das hemmt ja viele überhaupt nicht mehr.
Ja, du kriegst auch die Reaktion nicht wirklich physisch mit. Genau. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ich versuche immer so zu sagen, dass der große Vorteil ist, jeder kann zu allem was sagen. Der große Nachteil ist, jeder kann zu allem was sagen.
Ja, ne, das ja absolut richtig.
Ja. Ist halt leider so.
Ja, das hat ja, finde ich, so mit Facebook tatsächlich alles angefangen.
Ja, insofern, Spaß.
Genau.
Auf keinen Fall.
Cancel Facebook. Na, auf gar keinen Fall. Es ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt gehen wir ins ganz Spezielle. Jetzt gehen wir mal von dem einen, von dem Profi-Gossip, LinkedIn-Gossip, rein in den Insta-Gossip. Erzählen.
Richtig. Auf dass die Folge wirklich eine XXL-Folge wird. Ja. Naja, also, es gibt eine Kölner Influencerin, nennt sich Kamuschka, heißt Carmen Mercedes Kroll. Ich kannte ihren zweiten Namen.
Mercedes.
Kenne ich ihn. Mercedes. So, und sie hat einen Mann und ein Kind und bei Instagram 1,1 Millionen Follower.
Was macht die so?
Die hat auch ein eigenes Label, Oh April. Die hat ein Magazin auf den Markt gebracht, was jetzt irgendwie nicht mehr existiert, warum auch keiner weiß, warum nicht. Naja, auf jeden Fall hat wirklich diverse Standbeine, muss man ihr wirklich anerkennen.
Aber die thematische Klammer ist Lifestyle, oder?
Ja, Fashion, Lifestyle, Mom,
Dingsbums,
bla.
Ja, okay.
Ne? Genau. Und ist da aber wirklich sehr erfolgreich. Wie gesagt, hat unterschiedliche Standbeine, Und jetzt hat sie sich mit ihrem Ehemann Niklas Kroll und der Tochter Mathilda einen kleinen Urlaub gegönnt. Und zwar 2 Wochen auf den Malediven, was ja erstmal jedem zu gönnen ist, um Gottes Willen. Ich bin die Letzte, die dann sagt, ist das eklig, dass du auf die Malediven fährst.
Pfui. Ich war auch schon mal auf Malediven. Ist schön, aber echt langweilig. Also für mich.
Deswegen bin ich auf die Seychellen gefahren, weil ich darauf irgendwie nicht so Bock
und
hatte.
Und auch ein bisschen teuer.
Ja, genau, das ist ihr dann auch hier aufgefallen, ne, weil die Frage kam dann in der Community auch auf. Hör mal, hat denn das gekostet, was du da gemacht hast? Und dann hat sie, muss man ja sagen, auf der einen Seite sehr ehrlich geantwortet, für uns 3 samt Flüge für 2 Wochen in der Hauptsaison, ehrlich gesagt, mehr als 20.000 Euro. Also 20.000 Euro muss man erstmal drauf klarkommen, mal kurz durchatmen. Und dann ist ja auch die Frage, wenn sie sagt, mehr als 20.000 Euro, könnten das natürlich auch 50.000 Euro gewesen sein.
Nein, das ist unrealistisch, glaube ich. Ja, nein, das ist überhaupt nicht unrealistisch, aber ich glaube nicht, dass es 50.000
Euro. Nee. nee, da wäre, glaube ich, die Angst vor dem nächsten Shitstorm, wenn rauskommt, wie viel das wirklich gekostet hat, so groß. Aber ich sag mal so, kam so semi-gut an, die Summe.
Die Frage ist ja aber, warum?
Ja, richtig.
Also, ich meine, da frage ich mich immer, was für ein Bild hat man von Influencern und deren Erfolg und auch finanziellem Erfolg?
Ja, und das eigentlich Paradoxe daran ist ja, dass die Leute, die sich dann darüber beschweren, wie viel Kohle Influencer verdienen, ja elementar dazu beitragen, dass sie so viel verdienen, indem sie halt die Inhalte sich anschauen, liken, kommentieren. Whatsoever, ja. Das sind ja eigentlich die Basis dafür, dass die im Monat 100.000 vielleicht verdienen.
Wir haben ja aber auch in Deutschland, sagen wir mal, in den letzten Jahren so einen neuen Sport entwickelt und das ist so Rich Shaming oder wie man das nennt.
Richtig.
Ich weiß gar nicht, ob es da einen Begriff für gibt, aber.
Passt aber in
Ja, alles, ja. Neoliberale Kapitalistenschweine. Ja, die auf dem Rücken ihrer Community reich werden.
Ein schönes Leben machen.
Richtig schön und gar nicht arbeiten dafür.
Richtig.
Und nicht nur bei Influencern ist das der Fall, auch bei Startup-Gründern oder generell Leuten, von denen man einfach weiß, ja, die haben Kohle. Es ist grundsätzlich nicht okay, dass sie Kohle haben. Rich-Shaming ist also ein neuer Sport, der neue Lieblingssport der Deutschen. Da auch wieder, würde ich jetzt sagen, nicht aller Deutschen, aber einer
viel.
Ja, genau. Viele finden das einfach nicht okay, dass es Menschen gibt, die viel Geld haben. Dass dieses viele Geld nicht einfach vom Himmel fällt, sondern in den allermeisten Fällen durch sehr viel Arbeit erwirtschaftet wird, wo viel Zeit und Energie und Hirnschmalz manchmal drauf geht, das sehen dann viele auch irgendwie nicht. Und wir haben ja auch leider so ist, das ist ja ganz schwierig. Deutschland hat ja absolut sagen wir mal, in der breiten Masse keinen Sinn für Unternehmertum. Also es ist kein Verständnis für individuelles unternehmerisches Risiko, das du ja erstmal eingehen musst, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, mehr oder minder viel Geld zu verdienen. Und wenn dann einer mal raushaut, ja, hat 20.000 Euro gekostet, dann ist die Empörung riesengroß. Und ich sage dann aber, also ich würde jetzt auch nie 20.000 Euro für, also könnte ich nicht und würde ich nicht.
Ich jetzt persönlich auch nicht.
Aber ja, das kommt schon hin. Das kostet so viel.
Ja, und also was ich mir dann halt immer denke, selbst wenn jemand jetzt nicht mega viel Hirnschmalz in was reingesteckt hat und hatte vielleicht einfach auch, keine Ahnung, Glück oder ich weiß nicht was, dann ist es doch nicht an mir, das zu bewerten.
Nein.
Also ich denke die ganze Zeit, von mir aus kannst du auch, keine Ahnung, ich würde auch jedem Lotto-Gewinner, das würde ich sagen, viel Spaß, lass krachen. 2 Wochen Malediven, also ich... Gott sei Dank, da bin ich übrigens auch sehr dankbar meinen Eltern, weil ich glaube, das ist auch sowas, das kriegt man sehr stark von zu Hause mit, wie man über sowas denkt und ob man irgendwie einen Ansatz Neid irgendwie als eine Charaktereigenschaft irgendwie in sich drin trägt. Ich habe das Gott sei Dank wirklich gar nicht, hatte ich auch noch nie. Aber ich, also mein zweiter Gedanke ist dann immer, was geht dich das an? Also du hast doch jetzt nicht weniger, weil jemand anderes viel hat.
Eben. Ich bin da, ja, genau, das ist absolut auch meine Denke. Ich komme ja auch eher aus bescheidenen Verhältnissen. Ich habe das, also 20.000, also Riesenillusion. Und man wächst ja in so Zahlen irgendwie rein. Entweder weil man selber gut verdient oder weil man in einem Umfeld ist, wo solche großen Zahlen auch eine Rolle spielen. 20.000 Euro sind für den einen Nettojahresverdienst. Für den anderen ist es der Wert einer Handtasche, irgendwie Hashtag Hermes. Für den nächsten ist es ein Urlaub.
Hermes heißt das. Hermes,
ja, richtig. Für den nächsten ist es ein Urlaub und man darf aber auch nicht vergessen, selbst wenn Otto Normalömmel mit seinen 2 Kindern in Sommerferien noch nicht mal in Robinson Club, sondern in Tingeltangel Bob Club nach Fuerteventura fliegt, dann bist du auch ganz schnell 5.000 Euro los. Und nicht, weil du über deine Verhältnisse lebst und weil du so ekelhaft reich bist, sondern weil das einfach sau viel kostet. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, die also Kosten nach Corona, nach der ganzen Ukraine-Russland-Nummer, die Preise sind explodiert, die Flugpreise sind explodiert, die Hotels müssen sich finanziell erstmal wieder von dieser Flaute erholen und haben halt die Preise pro Nacht oder generell die Preise hochgezogen. Ja, ist arschteuer. Es müsste aber auch jedem aufgefallen sein, wenn er mal jetzt essen geht.
Ja, und ich denke mir dann noch immer, man weiß ja auch nicht, jetzt mal ihren Fall außen vor gelassen, das, wie du sagst, das hat ja auch was mit so einem generellen Habitus zu tun. Man weiß ja auch gar nicht, vielleicht hat ja die Familie oder die Person 5 Jahre jetzt darauf gespart, sich diesen einen Urlaub leisten zu können. Also das meine ich immer, wer bist du, dass du das meinst, beurteilen zu können? Ne? Also wie gesagt, einmal dieser Aspekt, du hast nicht weniger, weil jemand viel hat. Und auch so, was interessiert dich? Ich denke mir immer, wenn du mehr Geld haben möchtest, dann investier doch lieber die Energie, die du jetzt aufbringst, um jemanden zu schämen, ne, darin, mehr Geld zu verdienen.
Ja. Also. Ja, absolut richtig. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben das jetzt alles berücksichtigt. Ich finde es jetzt nicht wahnsinnig klug, auch wenn sie mit Sicherheit so transparent sein wollte oder durch Transparenz Sympathiepunkte gewinnen richtig, wollte, ja. Nicht wahnsinnig schlau, das zu kommunizieren, weil das geht immer nach hinten los, wenn du über Geld sprichst. Und wenn du über viel Geld sprichst, geht es erst recht nach hinten los.
Ja, ich meine, ich verstehe schon durchaus irgendwie die Schwierigkeit an der Stelle, weil auf der einen Seite fragen dann, keine Ahnung, wenn man jetzt 1,1 Millionen Follower hat, bestimmt mehr als 5 Leute, wie teuer das war, ne? So, und auf die Anforderung an Influencer, immer transparent zu sein, ne, und ehrlich zu sein, ist ja auch definitiv existent, ne? Und auch immer existentär, also das wird immer irgendwie immer präsenter, diese Anforderung. Und auf der anderen Seite, wenn man dann was sagt, dann ist halt auch nicht richtig, ne? Also ist irgendwie, finde ich, auch ein schwieriges Ding. Ich würde es aber einfach, um mich selbst zu schützen, niemals kommunizieren.
Nee, ich hätte es einfach ignoriert und ausgehalten, dass dann da halt ja. irgendwie 500 Leute fragen und dann wäre der nächste Post gekommen. Also
ich glaube, wir wären auch da nicht so gut für Community-Management.
Das geht dich gar nichts an!
HDF, tschüss.
Genau. Apropos HDF, LOL, Roffel, HDGDL. Wir sind jetzt AFK, Away from Keys, sagte man damals bei ICQ. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt durch mit der Folge. Guck mal, fast ja. 48, nee, länger, 50 Minuten.
Ja, da hast du jetzt vergessen, du hast ja zwischendrin zweimal kein Internet
gehabt. Jetzt halt den Mund. Es war einfach wichtig, dass wir miteinander geredet haben. Jetzt ist das ein bisschen länger geworden. Man merkt auch, da hat sich viel angestaut. Das musste jetzt einfach mal raus.
Das stimmt.
Ja. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder irgendeine andere Form von Feedback, außer es ist nicht nett. Dann wollen wir das nicht haben. Wie gesagt, wir sind richtig. Ja nicht so diplomatisch. Kriegt ihr von uns direkt einen Schlag im Nacken.
Ja, wird halt gelöscht. Ja. Ne? Aber versucht's ruhig reinzuschreiben. Vielleicht sind wir dann, macht das nur nicht während Karneval, weil, ne, weil da sind wir halt recht wenig im Internet und können nicht so schnell reagieren. Eben. Deswegen vielleicht besser später oder davor.
Genau so ist das. Stefanie, es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken.
Ja, das kann ich nur zurückgeben.
So, ich weiß nicht genau, wann wir uns wiederhören, aber wir versuchen es jetzt wirklich regelmäßig wieder zu machen.
Wir versuchen so wirklich, dass es 2024 nochmal stattfindet. Wir werden wirklich alles geben.
Okay. Gut, ne? Tschüss.